Ja, ihr Lieben, ich steige steil ein mit einem ermutigenden Wort, das Gott durch den Propheten Jesaja an sein Volk richtet. Ich lese in Jesaja 55, die Verse 6 bis 13 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigene Pläne verfolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und hat genügend Brot zu essen. Genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und wohlbehütet eure Wege gehen. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornbüsche wachsen Zypressen und wo heute Brennnesseln wuchern, schießen Myrtensträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Erlösung setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Das ist die ermutigende Rede Gottes an uns. Worte, die uns in angefochtenen Zeiten, und wir sind in angefochtenen Zeiten, helfen können, uns auf Gottes Gedanken auszurichten. Da, wo Gottes Wort sich ausbreitet, so wie der Regen den Boden tränkt, da bleibt es nicht ohne Wirkung. Und wir glauben das, ja, wir wissen das. Und wie schnell sind da doch Zweifel oder ist da dieses in sich zusammenfallen aller unserer guten Vorsätze, unserer Glaubensgewissheit, die dann angefochten wird. Da, wo sich das durch uns Gottes Wort ausbreitet, bleibt es nicht ohne Wirkung. Weil das Wort fällt ja nicht von alleine vom Himmel. Also, so wie Manna damals. Sondern es muss schon über die Lippen oder durch das Lesen oder durch das Wahrnehmen, durch unsere Sinne gehen. Und nicht nur zu uns hinein, sondern auch zu uns, von uns ausgehen. Da, wo sich durch uns Gottes Wort ausbreitet, bleibt es nicht ohne Wirkung. Und deshalb lasst uns den Herrn suchen, solange er uns nahe ist. Und er ist uns ja nahe. Denn was möchte er lieber als uns nahe sein, mit uns in Beziehung sein? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Reich Gottes, wo wir ja so in einer Predigtserie sind, ja schon darüber gesprochen, wie nahe das Himmelreich gekommen ist. Nämlich so nahe, dass es in uns lebt. Näher geht's nicht. Die Intimität mit Gott ist so, dass er sich vereinigt mit uns. Weil Christus in uns lebt. Und lasst mich anknüpfen an die Predigt von Silke. Wir leben nicht nur in diesem Ewigkeitsglauben und in dem Bild, dass wir einmal in den Himmel oder in die Hölle kommen und hier im Leben möglichst viel dafür leisten müssen, damit wir eben einmal im Himmel landen. Nein, wir leben in dem Glauben, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist und in uns lebt. Und dennoch erleben wir eine durch Menschen entfesselte Hölle in dieser Zeit. Hölle also nicht als einen Ort der Zukunft, irgendwann, so wie Himmel einmal irgendwann Zukunft, sondern als ein Zustand im Hier und Jetzt. Ein Zustand der Trennung von Gott und von seiner Liebe. Und dies nicht nur dort, wo Krieg und Grausamkeit, Menschenverachtung, Verfolgung und vieles mehr ist, sondern auch, und das schmerzt dann ganz besonders, im Leib Christi. Die Polarisierung, die auch im Leib Christi, zum Beispiel jetzt durch den Attentat mit Shirley Kirk in den USA wieder stattfindet, ist für mich sowas von befremdlich. Und es tut so weh, weil das ist ja nicht wirkungslos. Das macht ja was mit der Gesellschaft, das macht was mit Christen, das macht was mit unseren Gemeinschaften, das macht was mit unserer Einheit, das macht etwas mit dem ganzen Leib Christi und seiner Kirche. Und dabei sind wir doch Brückenbauer. Das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Hauptaufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen und selber auch zusammenzuhalten. Also nicht die Menschen, sondern wir halten zusammen, Schulter an Schulter. Damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und in uns lebt. Damit Reich Gottes sich ausbreitet. Und wir sind nicht, um Beziehungen zu zerstören oder um Menschen zu trennen unterwegs. Wo die Polarisierung stattfindet, ist keine höllenfreie Zone. Da erleben wir vielmehr die Abwesenheit der Liebe Gottes. Und hat sich Gott entfernt mit seiner Liebe? Oder haben wir, oder ich sage ja gar nicht ihr, aber trotzdem, wir müssen uns ja ein Stückchen auch selbst an die Kandare nehmen und selbst an die Nase fassen. Haben wir dann möglicherweise in dem Moment die Liebe Gottes ausgeblendet? Bin ich davon frei? Nein. Wollen wir das? Möchte ich das? Nein. Wir werden kommende Woche auf dem Christi-Konvent in Würzburg sein. Und ich habe die Konferenz mit organisiert und darf sie mit leiten. Dort werden Christenmenschen aus allen Herkünften zusammenkommen. Konservativ, evangelikal bis charismatisch, katholisch, evangelisch, griechisch-orthodox, jüdisch, messianisch, pfingstlich, Männer und Frauen in unterschiedlicher Verantwortung. Alle. Und ich kann das, glaube ich, sagen, alle, jeder Einzelne dort, ist ausgerichtet, das Reich Gottes ausbreiten zu wollen. Alle sind Teil der einen Kirche, des einen Leibes Gottes. Wir könnten uns in theologischen Unterschieden verkämpfen und uns verlieren. Aber indem wir gemeinsam das Angesicht Gottes suchen und im Miteinander auf sein Reden hoffen, finden wir uns und machen uns eins. Denn wir sind Brückenbauer. Und Brückenbauer, dem bleibt nichts anderes übrig. Ihr kennt diese Eisenbahnlinienbau, wo von zwei Seiten die Eisenbahn gebaut wird und dummerweise ist die Schiene eben halt genau um eine Schiene versetzt und da treffen sie sich. Das funktioniert auch bei Brückenbauern nicht genauso wenig wie beim Eisenbahnbau, wenn die Brücke nicht aufeinander zurückgeht. Wir sind Brückenbauer und da wollen wir uns treffen. Gemeinsam verharren wir also nicht in der Unterschiedlichkeit, sondern schauen auf den einen, den Sohn Gottes, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dort am Kreuz, dort finden wir uns, nämlich bei Jesus Christus. Und das ist dann eine Haltungsfrage. Das ist ein Zustand, der ist höllenfrei, weil wir uns in der Liebe Gottes begegnen. Und diese Liebe Gottes, die kann ich mir ja nicht einfach so nehmen. Aber wir haben es auch hier gesungen, wir öffnen uns dafür. Wir schaffen Raum dafür. Und wenn wir Raum für den Heiligen Geist schaffen, wenn wir uns nach dieser Liebe Gottes ausstrecken, und ich habe das schon öfter gesagt, ich selber zweifle manchmal daran, ob ich überhaupt lieben kann. Und wenn ich dann daran zweifle, dann merke ich, dass es nicht darauf ankommt, wie gut ich lieben kann, sondern es kommt einzig und allein darauf an, wie gut ich mich öffnen kann für die Liebe Gottes. Und dann fließt die Liebe Gottes durch mich. Und dann ist etwas, was übernatürlich passiert. Das hat gar nichts mehr damit zu tun, wie gut ich lieben vermag oder sonst irgendetwas. Sondern das einzige Vermögen, worum es geht, ist, dass ich mich öffne. Diese Haltungsfrage, diesen höllenfreien Zustand zu schaffen, indem ich den Raum frei mache, und zwar ganz und gar, in völliger Hingabe, wissend, dass dieser Raum vielleicht noch irgendwelche Schmutzecken hat, dass da noch ein paar Spinnweben an den Wänden hängen, aber ich lasse zu, dass er ganz und gar von Gott ausgefüllt wird, ganz und gar von dem Heiligen Geist eingenommen wird und ganz und gar vielleicht auch ausgefegt wird von ihm. Und vielleicht ist es mir auch dann peinlich, weil es nicht so sauber ist. Ihr kennt das vielleicht, also wenn dann die Schmutzecke vom Besuch doch entdeckt wird. Aber das ist die beste Reinigung, die passieren kann. Dann ist dort der Ort, wo es zutrifft, wo Gott durch Jesaja sagen lässt, ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und wohlbehütet eure Wege gehen. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Ich finde das ja sowas von cool. Also ich meine, so ein Bild, ich sehe immer diese Allee vor mir, wo die Bäume an den Seiten stehen und alle klatschen in die Hände. Also ich finde es einfach sowas von poetisch schön, dieses Bild. Ich finde es klasse. Und dann anstelle der Dornbüsche wachsen Zypressen und wo heute Brennnesseln wuchern, schießen Myrtensträuche empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Erlösung setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Mit deiner und meiner Erlösung setzt Gott ein Zeichen, das immer bleibt, das nicht mehr aus dieser Welt zu schaffen ist. Amen. Und bei den Worten, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel größer als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Muss ich daran denken, wie ich gestern Abend wieder im Fitnessstudio war, und das ist wirklich immer ein bisschen skurril, also vis-à-vis zu einer Buddha-Statue mache ich meine 50 Kilo schweren Bauchcrunch-Übungen. Also das heißt, ich mache permanente Verbeugung vor dieser Buddha-Statue. Und es fällt mir schwer. Also nicht wegen der 50 Kilo. Es fällt mir schwer. Und ihr merkt, diese Buddha-Statue nervt mich, ne? Und ich überlege immer, ob ich einen Fisch mitnehme und auf die Stirn klebe oder ob ich ein Kreuz darüber an die Wand hänge. Weil ich mir sage, wenn da eine Buddha-Statue stehen kann, dann kann auch ein Christuszeichen da stehen, oder? Aber als ich das so getan habe gestern und heute habe ich erst diesen Text gelesen aus Jesaja, da ging es mir dann so durch den Sinn, was regst du dich hier eigentlich auf? Und habe so die ganze Zeit den Blick immer über diese Statue gehabt und habe gesagt, Gott, deine Wege und du bist viel höher als das, was diese Statue mit ihren verlängerten Ohrläppchen dort ausdrücken kann. Aus Silberblech. Ja? Und was soll ich mich denn daran überhaupt aufhalten? Paulus hatte ja auch so ein Problem, ähnlich in Athen. Er spaltete aber nicht, sondern, und das finde ich ist das Bemerkenswerte an dieser Situation, sondern er ermutigte. Er ermutigte die Athener nicht mehr den ihnen unbekannten Gott, denn der stand da dran an irgendeinen dieser Götter, die dort ausgestellt waren, sondern den einen, den wahren, den lebendigen Gott, den wir heute auch hier besungen haben, den Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten. Und ich finde diese Situation so lehrreich, weil wir nämlich oft hergehen und wollen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und so geht das alles nicht. Und am liebsten würde ich ja auch diesen Buddha da rausschmeißen. Ja? Aber vielleicht wäre es besser, eben ihn stehen zu lassen und Menschen ihren Raum zu lassen und sie selber vielleicht dazu zu bringen. Mal sehen, was noch an diesem Buddha alles passiert. In dem Brief an die Galater schreibt Paulus dann auch von seinem, und zwar ist das die Situation, wo er vorher auch das Treffen mit Petrus hatte und es wirklich Stress zwischen den beiden gegeben hatte. Und es ging da um die Frage Einhaltung von Gesetzen und gesetzlichen Regeln, Essensregeln und solchen Geschichten. Und es geht ihm in diesem Fall hier um den Rückfall der Galater in gesetzliches Wesen. Und bei gesetzlichem Wesen ist es ja immer ein Stückchen so, dass es um meine Wahrheit geht. Also die Wahrheit, die ich gelernt habe, Regeln, Gesetze, sonst was, die müssen zur Anwendung kommen und das ist die einzige Wahrheit, die gilt. Ich meine, wozu habe ich Regeln? Wenn sie nicht eingehalten werden, brauche ich die Regeln nicht. Also das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn ich mich nicht dran halte, dann halte ich die Regeln nicht. Das ist nicht regelkonform. Also folgendes ist zu lesen in Galater 3, Verse 3 bis 5 und ich lese dann noch weiter, 26 bis 28. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Also der Paulus, der regt sich da schon ziemlich auf. Der empört sich schon ziemlich. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und wenn man das Ganze zum Schluss in Hoffnung für alle liest, dann ist die Übersetzung dort, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Jude oder Grieche, Sklave oder freier Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Das Reich Gottes breitet sich dort aus, wo Nachfolger Christi sich eins machen. Wo Einheit ist, wo das Einssein. Und Einheit ist nicht Einheitsbrei. Einheit ist nicht, alle sind gleich. Ich empfinde, Einssein ist ein Einsmachen. Also ich kann das nicht machen. Aber ich kann meine eigenen Vorstellungen, und damit meine ich nicht inkonsequente Jesus-Nachfolge, damit meine ich nicht Liberalität, damit meine ich nicht inkonsequent und verbiegen, sondern damit meine ich, ich kann trotzdem meine eigenen Vorstellungen unter die Einheit stellen und nicht über die Einheit. Und wenn mir das gelingt, das ist ein Teil, dafür kann ich mich entscheiden. Und wenn es mir schwerfällt, das emotional durchzuhalten, dann kann ich Gott darum bitten, dass er mir dabei hilft. Aber allein indem ich diese Haltung habe, die Bereitschaft, meine eigenen Vorstellungen der Einheit zu unterstellen, weil die Einheit wichtiger ist, weil das Einssein im Einssein Segen liegt, passiert etwas, verändert sich die Atmosphäre. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass das notwendig ist und habe es an so vielen Orten auch erlebt. Und ich bin ja auch jemand, der durchaus präsent ist und durchaus auch polarisierend wirken kann. Und trotzdem aber, wenn es ums Eingemachte geht, dann bin ich sehr wohl in die Lage inzwischen gekommen, ich werde ja nun auch ein bisschen älter, dass ich einfach verstanden habe, an dem Ort ist es notwendig, einfach Jesus anzurufen. Weil ich bin damit überfordert. Aber indem ich mich öffne, indem ich den Raum aufmache, indem der Geist Gottes bei mir wirksam werden kann, passiert etwas. Und deshalb ist es so wesentlich, dass wir darum ringen, Christuszentriert zu leben und zu handeln. Die Frage, und das, die Frage stelle ich mir häufiger, wie hätte Jesus jetzt reagiert? Weil ich habe manchmal so meine Vorstellungen, meine Reflexe sind so klar. Die sind nicht unbedingt immer so, wie Jesus reagiert hätte. Aber das sollte unser ständiger Begleiter sein. Und zwar damit wir nicht an den Umständen und den Unterschiedlichkeiten uns festmachen, sondern eben an ihm. An ihm, unserem König, unserem Heiland. Für mich gibt es da auch ein besonderes Beispiel. Es ist dort, wo sich die Jünger darüber empören, dass ein Mann, der nicht zu dieser Jüngergemeinschaft gehörte und nicht mit ihnen zog, die mit Jesus eben unterwegs waren, im Namen Jesu Dämonen austrieb, und sie wollten ihn daran hindern. Johannes sagt zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwidert: Hindert ihn nicht. Denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Ich habe gelesen im Markus-Kapitel. Für mich ist dieses ein Beispiel, wo eben dieses menschliche Denken, das mir durchaus auch naheliegen würde, so ganz einfach und pragmatisch von Jesus beiseite geschoben wird, so völlig entspannt. Und es kommt mir fast so vor, so als wenn er sagt: Hey Leute, bleibt mal cool und entspannt euch mal. Und stattdessen aber so eine Verspannung, wo du im ersten Augenblick denkst: Ja, recht haben sie. Geht doch nicht. Geht nicht mit Jesus mit und macht da sein eigenes Ding. Und ich meine, das ist ja ein Problem auch unserer manchmal etwas schwierigen Einheit, die wir haben. Irgendwas ist hier bei mir passiert mit einem Bild. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ein Bild hat sich verdreht. Das ist jetzt lustig. Ich muss jetzt immer so lesen. Das ist wirklich lustig. Das ist ja tatsächlich ein Thema, auch in unserer Kirche. Wie viele Menschen machen ihre eigene Ministry? Also brauchen wir nicht wirklich. Zur Einheit führt das auch nicht unbedingt. Aber der entscheidende Punkt, den ich hier versuche zu verstehen, ist, dass es nicht darauf ankommt, dass wir immer meinen, es muss so oder so oder so oder dieses Format und das muss alles eben genau so in unseren Konformitäten stattfinden, sondern wenn es im Namen Jesu ist, dann ist es okay. Und dann brauche ich mich dann auch nicht aufhalten und aufreiben. Denn es ist ja der entscheidende Punkt nicht, was ich denke über Gottes Gerechtigkeit, sondern was Gott über seine Gerechtigkeit denkt. Ich muss jetzt wirklich so gucken. Also die Frage ist, konzentrieren wir uns einfach auf unsere Kernthemen. Reich Gottes und da, wo es sich ausbreitet, bringt Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Und wenn der Regen, den Gott schenkt, wenn der auf fruchtbaren Boden fällt, dann werden dort eben nicht Dornbüsche und nicht Brennnesseln wachsen, sondern dann werden dort Myrtensträuche und Zypressen. Dann werden Berge und Hügel in Jubel ausbrechen und Bäume werden. Genau. Dann wird von uns nämlich Friede ausgehen. Und das ist das Gegenteil von Unfrieden. Und das ist auch das Gegenteil von Polarisierung. Und dann wird von uns Friede, Freude und Gerechtigkeit ausgehen. Und eben halt nicht eine Gerechtigkeit, die ich empfinde, sondern eine Gerechtigkeit Gottes. Eben nicht im Durchsetzen der von mir verstandenen Wahrheit, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die anders ist als eben unser Gerechtigkeitsverständnis. Warum? Weil wir einen positiven Zugang zu Jesus haben. Und deshalb hüten wir uns davor. Ist auch so eine Haltungsfrage, sich davor zu hüten, zu bewerten, was einmal im sogenannten Gericht Gottes sein wird. Was bin ich froh, dass ich nicht Richter sein muss. Aber wie schnell bin ich richtend unterwegs? Hier im Leben, jetzt. Und eben in dieser Haltung, sich von leiten zu lassen, nicht von menschlichen Gedanken, sondern einfach vom Heiligen Geist. An die Römer schreibt Paulus im Kontext zu dieser bedrängenden Frage des Essens, denn im Reich Gottes geht es nicht um die Fragen des Essens, und das geht ja nicht um Essen und Trinken, sondern es geht wieder mal um Gesetzliches, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist es auch, und es ist dann auch in den Augen glaubwürdig. Ich kann mich wieder normal drehen, das zweite Blatt ist wieder bei mir richtig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Und genau das ist das ja, was wir machen, wenn wir uns treffen. Durch Predigten, durch Zuspruch, durch Gebet füreinander, dass wir auch den Glauben untereinander fördern. Und das braucht es so sehr. Aber eben wirklich, dass wir auch unsere Kräfte dafür einsetzen. In Beziehungen muss man investieren, sonst vertrocknen sie. Es kostet immer einen Preis. Es kostet den Preis, hierher zu kommen. Es kostet einen Preis, sich auf den Weg zu machen. Es kostet einen Preis, Beziehungen auch mit Geschwistern aufrechtzuerhalten. Es kostet manchmal einen Preis, aber der Preis ist es immer wert. Und dann die Kolosser schreibt, Paulus, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Aus dem Reich der Finsternis befreit und in sein Reich versetzt. Der Geist der Finsternis spaltet. Der Geist der Finsternis polarisiert. Der Geist Gottes führt zusammen. Und da wir Kinder seines Reiches sind, spalten, polarisieren und richten wir nicht, sondern führen zusammen. Und in dem Wissen, dass wir nur durch Jesus Christus versöhnt und von unseren Sünden erlöst sind und wir uns bewusst sind, dass nicht meine Selbstgerechtigkeit, sondern die großzügige Gerechtigkeit Gottes mich befreit hat, macht es mich demütig und auch großzügig gegenüber anderen. Aber es macht mich auch froh gegenüber Gott. Denn Gott schreibt auch, sagt auch, dass es Freude bei ihm auslöst. Also im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der umkehrt. Aber im Himmel ist auch Freude darüber, über jeden Moment, wo wir einen Beitrag zur Freude im Himmel leisten. Und so breitet sich wieder und weiter Reich Gottes aus. Da, wo wir sind, weil sein Wort und das Leben Christi, das in uns wohnt, eben nicht ohne Wirkung bleibt. So wie der Regen und der Schnee nicht zu Gott zurückkehrt, ohne dass er nicht die Erde tränkt. Amen.